Guten Morgen, ihr Lieben, ich grüße euch alle ganz herzlich aus München. Wir wohnen ja seit 32 Jahren in München. 1975 wurde ich hier in Haiger als Haigerer ausgesandt in den evangelistisch-missionarischen Dienst. 1982 kam dann meine Frau Regina dazu, wurden hier getraut. Und dann haben wir drei Kinder. Und zwei sind mittlerweile verheiratet. Wir haben 5 Enkel. Unsere Behinderte Jerusha wurde letzte Woche 36 Jahre alt. Sie ist zu Hause und geht in eine Werkstätte. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein alter Haigerer und ich komme immer wieder zurück. Ich war mal weg, ich bin mal weg. Ihr habt mich ausgesandt, ich bin wieder da. Mittlerweile ein alter Mann geworden. Und wir sind weiter unterwegs für Jesus. Und ich bin froh, hier zu sein, um mit euch eine Botschaft zu teilen, ein Wort zu teilen. Ihr habt mir das gestellt. Es geht hier um Gemeinschaft, auch heute Morgen. Und ihr habt mir einen Text gegeben. Und wir können das vielleicht auch einblenden. Martha, Jesus und Maria. Martha, Jesus und Maria. Unterschiedlich wertvoll, so ist das Thema. Martha, Jesus und Maria. Unterschiedlich wertvoll. Und es geht heute nicht darum, was der Uli Hees gesagt hat. Wir sind ja hier zusammen, um auf Gottes Wort zu hören. Und hier ist der Text. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 38 bis 42. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir gar nicht hilft? Sie überlässt mir die ganze Arbeit. Kannst du ihr nicht sagen, dass auch sie etwas tun soll? Doch Jesus antwortete ihr: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und mühst dich um die Dinge, die im Grunde nicht so wichtig sind. Wichtig ist nur eins. Das hat Maria verstanden. Und davon werde ich sie nicht abbringen. Ein Text versteckt im einen der Evangelien, im Lukas-Evangelium. Wir sind hier zusammengekommen und eine Geschichte ist ja, dass wir auf Gott, auf Gottes Wort hören wollen. Ihr Lieben, schauen wir mal genau hin. Was sagt Gott? Nehmen wir es mal auf in diesem Text hier. Wir wollen uns dem dann etwas näher hineinschauen. Was sagt Gott? Ist da eine Botschaft drin? Was ist eigentlich die Botschaft? Was hat das dann auch mir und uns zu sagen? Was nehme ich jetzt mit für mich, für mein Leben? Wie kann ich das umsetzen? Was bedeutet das für unsere Gemeinschaft? Wir hier, ihr beschäftigt euch mit dem Thema Gemeinschaft in diesen Tagen besonders. Darum geht es, dass wir ein Stück die Botschaft erkennen und verstehen und offen aufnehmen. Deswegen gebe ich noch etwas Zeit. Schaut es euch nochmal an. Ist eigentlich gar nicht so dramatisch sonst, so ein Text dazwischen. Nicht viele fettgedruckte Stellen in der Bibel und dennoch Tiefe und es ist was dahinter und gerade da merken wir das und deswegen bin ich froh, dass ich mit euch das heute mal angehen kann und etwas hineingehen kann in dieses Wort Gottes, was da wohl gemeint ist und was dahinter steht. fangte schon an, einen Eindruck zu haben, was die Botschaft sein könnte. Steckt da eine Botschaft drin? Etwas Besonderes? Welche Überschrift würdet ihr diesem Text geben? Nun fangen wir mal ein bisschen an, uns dem zu nähern. Es ist ein Bibeltext aus einem der vier Evangelien, aus dem Lukas-Evangelium. Einzigartig ist das ja, diese Geschichte mit Jesus. Und diese einzigartige Geschichte, für diese Geschichte wurde eine neue Literaturgattung erfunden, die Evangelien, vier Evangelien, vier Geschichten von Jesus über sein Leben, wie er es gelebt hat, finden wir ja in der Bibel. Und das hier ist im Lukas-Evangelium. Und da sehen wir in diesem Text, Lukas, da passiert etwas Besonderes. Die Zeit war reif, war erfüllt. Jesus lebte in einem Plan und er schaute immer aus, wie ist jetzt der Weg Gottes. Die Zeit war reif dafür, steht hier in Lukas 9, dass er wegginge, seinen Weg, sein Heilsweg vollende. Da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Jesus geht geradeaus jetzt nach Jerusalem. Er sandte Boten für sich, vor sich her, um eine Herberge zu suchen, steht dann da weiter. Und er war in der Gegend der Samariter, da in Israel war so ein Gebiet, da lebten die Samariter, das war so eine Mischreligion, die hatten ihren eigenen Anbetungsberg, den Gerizim, und Jesus war in dieser Gegend und er sagte, schaut mal, ob es da eine Herberge gibt für uns. Und es steht hier in der Bibel, sie nahmen ihn nicht auf. Kein Platz in der Herberge. Kennen wir eigentlich auch schon aus dem Lukas-Evangelium, ist ja die Weihnachtsgeschichte auch drin. Da war kein Platz in der Herberge. Und am Anfang des Johannesevangeliums steht das auch sehr dramatisch in der Bibel. Er kam in sein Eigentum, der lebendige Gott kam in Jesus Christus in seine Welt hinein, aber die Menschen nahmen ihn mit Begeisterung auf. Nein, die nahmen ihn nicht auf. Da waren aber welche, die ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, sich zu seiner Familie zählen zu dürfen. Denen, die ihm vertrauten. Ich habe fünf Punkte, an denen ich entlang gehen möchte hier. In dieser Geschichte, wo Jesus zunächst nicht aufgenommen wurde. Aber wir sehen, er ist jetzt in den letzten Stunden, in den letzten Tagen seines Weges. Er ist unterwegs nach Jerusalem. Er ist unterwegs, dieses Heil, für das er gekommen war, sehr zielstrebig und bewusst zu gehen. Das sehen wir hier im Text. Und da kam er in die Nähe von Jerusalem, so etwa 3,7 Kilometer südöstlich von Jerusalem, in ein Dorf. Und da traf er einige Leute. Und von denen ist in den ersten Versen die Rede. Hier im Bibeltext steht, in Bethanien war eine Frau mit Namen Martha, mit einer Schwester Maria, und sie nahmen Jesus auf. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, das sieht man im Zusammenhang des Textes. Da war also eine Truppe unterwegs, 12 Jünger, Jesus 13. Meistens, wenn ich das hier mal so überlege, hier so 13 Leute, da die ganze Ecke da unterwegs, und die kamen dahin in das Dorf und sie wurden aufgenommen bei Martha. Also deswegen ist mir Martha schon mal sehr sympathisch, muss ich sagen, diese Frau, die sich das zugetraut hat und die gesagt hat, komm zu mir, komm zu uns ins Haus. 13 Männer kommen zu dir, überleg dir das mal, was da los ist und was du wohl denkst, gemacht hättest oder wer in deinem Haus was gemacht hätte. Martha war vorbildlich. Ist ungeheuerlich, finde ich. Deswegen ist sie mir schon mal sehr sympathisch, dass sie die aufgenommen hat. Das ist in der Bibel markiert. Ihr Name ist genannt und es ist genannt, sie nahm ihn in ihr Haus auf. Hausgemeinschaft mit Jesus. Das ist mein erster Punkt. Hausgemeinschaft mit Jesus. Das ist es, was unsere Zeit, was unsere Welt braucht. Auch gerade in unserer Zeit sind ja viele, auch die irren umher und sie suchen Gemeinschaft. Als ich heute vorgestern hochgefahren bin, hier von München, da irrten Haufen Leute, Frauen mit kleinen Kindern am Bahnhof. Es kommen über 1000 Leute allein auch in München an, die Herberge suchen. Und die hatten Zettel in der Hand, die wussten nicht, in welchen Zug sie einsteigen konnten. Ich hätte selbst beinahe meinen verpasst und habe ihnen so ein bisschen erklärt, wie das ist mit den Nummern und welche Wagen das sein können und welche Richtungen und so weiter. Und habe ihnen da ein bisschen geholfen. Die Menschen suchen eine neue Bleibe, suchen Herberge, suchen ein Haus. Und hier sehen wir eine Hausgemeinschaft mit Jesus. Jesus wird eingeladen. Wir wissen von dieser Hausgemeinschaft einiges. Es sind vor allem drei markante Texte in der Bibel, an drei Stellen, wo Jesus zu diesen Leuten kam. Das ist in Lukas 10, diese Stelle hier. Das war wohl die erste Begegnung. Aus dem ganzen Verlauf und der Begegnung, was da so ablief, kann man schon merken, die kannten sich noch nicht so gut, die wussten nicht so gut, wie man sich aufeinander einzustellen, das mussten die alles ein Stückchen lernen. Deswegen kann man sagen, das war wohl die erste Begegnung. Die zweite Begegnung, wo Jesus dorthin kam, war eine besondere Begegnung in Johannes 11. Da war noch einer in dem Haus, der war gerade gestorben. Der Bruder, dies von Martha und Maria, hieß Lazarus. Und Jesus kam in ihr Haus, der war gestorben. Und es ist sehr interessant, wie Martha herauskommt. Es ist einiges, sie hat eine Menge gelernt, wenn man das mal vergleicht und weiter in die Bibel hineinschaut, wie Martha da begegnet ist, auch was Maria gemacht hat. Und das ist sehr interessant, das ist die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte, die ist in Markus 14, das ist die Salbung in Bethanien im Haus eines Simons des Aussätzigen. Man nimmt an, dass das der Vater dieser Leute war und dass der wohl auch da in der Nähe gewohnt hat, vielleicht für sich gewohnt hat, weil er ja in Quarantäne, weil er ja ein Aussätziger war. Und da fand aber auch eine Begegnung statt. Und da nahm ja Maria das kostbare Öl für Zehntausende von Euro und hat Jesus gesalbt. Das sind Geschichten dieser Leute und dieses Hauses. Gastfreundschaft mit Jesus, Gastfreundschaft mit geistlichem Akzent. Etwas ganz Zentrales, etwas ganz, ganz Schönes in der Bibel. Und das ist bewundernswert und das freut mich und das ist vorbildlich. Und das ist das Erste, was ich sagen möchte. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir jetzt und in dieser Zeit und gerade heute geistliche Zellen brauchen in unserer Stadt, in unserer Gemeinde vermehrt, wo Jesus da ist, wo er in der Mitte ist, wo er eingeladen ist. Jesus hat auch mal gesagt, das Reich Gottes, das, was er etablieren will und was er verkörpert, das ist nicht Essen und Trinken in erster Linie, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Wir sehen das hier in der Bibel, dass das Haus, die Gemeinschaft einen großen Wert hat. Und wir brauchen heute Menschen, wir brauchen Christen, die in ihrem Haus, soweit das möglich ist, ich weiß nicht, wie man lebt, gemeinsam lebt oder miteinander lebt, inwieweit das möglich ist, dass man das praktizieren kann, dass man sich zusammentun kann. Wir brauchen lebendige Zellen, geistliche Zellen mit Jesus, wo es um ihn geht, wo er eingeladen ist, wo er Raum hat, und wo wir von ihm etwas lernen können. Ein offenes Haus. Wir können das lernen hier aus der Bibel und wir lernen das von den ersten Christen. Die ersten Christen hatten Gemeinschaft, es kamen Tausende zum Glauben. Die hatten ja nicht eine große Stadthalle, wo die sich alle getroffen haben. Es steht, sie trafen sich hin und her in den Häusern und feierten auch dort das Abendmahl zusammen. Einfach im Anschluss an Mahlzeiten, abends haben sie dann Abendmahl auch gefeiert und die Gemeinschaft mit Jesus genossen und gefeiert. Und auch viele Gemeinden, die hier entstanden sind in Erweckungsbewegungen vor etlichen Jahren, sind in Häusern entstanden und sind in Familien entstanden, die sich geöffnet haben, die ganz bewusst Jesus eingeladen haben, um auch geistliche Gemeinschaft von ihm her geprägt und mit der Bibel und mit Gebet ausgerichtet waren. Und ich ermutige jeden Einzelnen, mein erster Punkt auch, ein Teil einer geistlichen Zelle zu sein und zu werden, gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, in dieser vielleicht Nach-Corona-Zeit, in dieser Zeit ungeheurer Konflikte. Wir haben gemerkt, wie schnell das geht, dass man sich nicht mehr groß treffen kann, wie die Häuser auf einmal zu sind. Was machen wir denn da? Das Krisenfeste und Beste auch in unserer Zeit und für nächste Zeit und vor allem auch für das geistliche Leben ist, dass wir geistliche Zellen haben und besuchen und uns darin finden und Leute sind, die damit leben. Das steht immer wieder in der Bibel drin. Auch als das Evangelium nach Europa kam, war da eine Frau, eine etwas reichere Frau, Lydia, eine Purpurhändlerin. Und sie nahm das Missionsteam auf, Paulus, Lukas und Timotheus. Und sie kam zum Glauben, sie wurde getauft und sie sagt, bleibt doch hier, kommt in mein Haus. In meiner Hausgemeinschaft, das war ein bisschen umfassender. Da gehörten auch noch ein paar engere Bedienstete, teilweise Sklaven dazu. Das war so eine etwas umfassendere Hausgemeinschaft. Oikos nennt man das in der Bibel. Hausgemeinschaften, Zellen mit dem Herrn Jesus Christus. Und das sieht man, kann man hier sehr schön sehen in diesem Text. Wichtig ist zunächst mal, dass wir Jesus selbst in das Haus unseres Lebens aufnehmen, dass wir ihm den Hauptschlüssel geben, dass er dort sich ausbreiten kann und von da aus, dass wir dann andere hineinnehmen und mit Jesus und unter seiner Regie und seiner Führung und unter seiner Kraft Gemeinschaft praktizieren. Ich habe das auch hier in Haiger erlebt, dass ich mich mit Freunden getroffen habe, ganz bewusst und in Zellen getroffen habe, als ich mit Jesus bewusst leben wollte und mit ihm gelebt habe. Und das war ein Riesensegen, dass wir uns straßenweise, stadtteilweise getroffen haben zum Gebet. Einmal in der Woche oder teilweise noch mehr haben wir zusammen gebetet und die Bibel gelesen und auch einiges geplant und unternommen für Jesus. Und wir brauchen das gerade jetzt in dieser Zeit auch ganz stark, Hausgemeinschaften, Zellen mit Jesus. Auch unser Missionar David Kröcker und etliche andere, ich habe jetzt schon einen ganz guten Überblick, was in Europa und in Deutschland geschieht, wo Gemeinden sich ausbreiten, wo Christen einen großen Einfluss nehmen in ihrem Ort. Da werden ganz neu und verstärkt geistliche Zellen gebildet für Jesus und mit Jesus. Wir sehen dann zweitens Martha, die überforderte Familienmanagerin. Martha, die überforderte Familienmanagerin. Wir schauen ja in den Text hinein. Ich hatte die Ankündigung von diesem Gottesdienst ins Internet gestellt, bei Facebook. Dann hat mir einer geschrieben, was ich für einen Unsinn mache mit dieser ganzen Geschichte. Das ist doch vor 3.000 bis 4.000 Jahren aus einer patriarchalischen Hirten- und Nomadenkultur des Orients entstanden, was das uns denn heute noch zu sagen hätte, hat der gefragt. Und dann hat er noch gesagt, er kommt aus einem Elternhaus, wo es auch um Bibel und Jesus geht, aber er hat das hinter sich gelassen und ihm ist überhaupt nicht klar mittlerweile noch, ob Jesus überhaupt gelebt hat. Hat er mir gemailt, geschrieben, nebst noch einigen anderen Dingen, die ich bekommen habe auf die Ankündigung, dass wir das hier in Haiger besprechen werden. Ich habe ihm geschrieben, ich habe heute früh gleich wie seit über 60 Jahren täglich wieder mit meinem Erlöser und Herrn im Gebet gesprochen. Gehen Sie mal der Frage intensiver nach, ob er wirklich lebt und gelebt hat und wie zuverlässig die Evangelien sind. ob das heute noch was zu sagen hat. Sehr viel habe ich gesagt, ich habe entdeckt. Lesen Sie den Text und bitten Sie Gott, Ihnen Ihre Fragen zu beantworten. Lesen Sie mal das ganze Evangelium mit der Frage, wer dieser Herr Jesus Christus ist. Nun, wir können natürlich Martha jetzt gut verstehen, was die gesagt hat. Mit diesen vielen Männern, die da gekommen waren, fertig zu werden. Maria sitzt da zu Füßen von Jesus. Und Martha sagt, Jesus, siehst du nicht, blickst du nicht, was hier los ist? Und die sitzt da. Sag dir doch mal, dass sie mir helfen soll. Sehr verständlich natürlich. Und doch, wenn wir ein bisschen genauer hinblicken. Martha hat Jesus noch nicht sehr gut gekannt. Sonst hätte sie vielleicht oder wahrscheinlich anders reagiert. Was das für ein Herr ist und was er für eine Person ist, die da zu ihnen gekommen ist. Maria will unbedingt ganz nah zu ihm und viele Fragen stellen und beantwortet haben. Martha ist beschäftigt mit den anderen Dingen. Und Jesus macht Martha keinen Vorwurf. Sie war eher praktisch als besinnlich veranlagt. Er hatte sie ja auch so geschaffen, das wusste Jesus. Er hatte ja auch an der Hobelbank gearbeitet, war ja Zimmermann viele Jahre seines Lebens. Marthas Arbeit als Gastgeberin war notwendig, wie auch geschätzt. Aber durch die Art und Weise, wie sie es tat, beging sie drei Fehler. Das habe ich bei einem Bibelausleger gelesen, bei Oswald Sanders, den ich sehr schätze. Und er sagt, Martha hat drei Fehler gemacht. Sie vergaß sich so sehr, dass sie den Herrn tadelte. Sie vergaß sich selbst so sehr, dass sie den Herrn tadelte. Verständlich, dass sie so aufgebracht war, dass sie so kam. Aber sie hatte nicht im tiefsten verstanden, wer da eigentlich war, der da zu ihnen gekommen war. Dieser Rabbi, dieser einzigartige Herr Jesus Christus kam in ihr Haus. Wenn das passieren würde, wie wichtig und wäre das dir, was würdest du, was würden wir machen, wenn wir ein bisschen weiter und intensiver überlegen? Vielleicht auch etwas anderes. Das war der erste Fehler, den auch die Martha gemacht hat. Der zweite Fehler, sie fasste Marias Hingabe an Christus als selbstständige Faulheit auf und verachtete sie wegen ihrer unpraktischen Verträumtheit. Sie unterstellte da der Maria einiges, was nicht so stimmte. Sie war so besessen von dem Gedanken, ihren Gästen ein Schlemmermahl vorzusetzen, dass sie die Gemeinschaft mit dem vernachlässigte, der ihrer Seele zu essen gegeben hätte. Das war der dritte Fehler, den die Martha gemacht hatte. Haben wir die Punkte noch? Können wir die Folie nochmal einblenden? Jesus sagt, du machst dir um Sorgen, die nicht so wichtig sind. Eins ist wichtig, sagt er. Kommen wir auf Jesus, schauen wir auf ihn. Und er sagt, eins ist wirklich wichtig, das tut Not. Er beschreibt das nicht groß. Er sagt aber, was das Wichtigste ist. Und das ist sehr, sehr entscheidend, die Botschaft hier. Was ist eigentlich das Wichtigste? Maria, Martha und Jesus, was ist eigentlich das Wichtigste? Jesus sagt, was das Wichtigste ist. Maria hat das gute Teil der Welt. Sie hat ihm aufmerksam zugehört. Und Jesus, dieser Herr und dieser Rabbi, hatte Jüngerinnen. Das ist auch noch eine besonders gute Geschichte, auch für Frauen, dass er sich auch Männer und Frauen, allen Menschen gewidmet hat, so intensiv. Und Maria widmete sich intensiv Jesus. Sie wollte bei ihm sein und sie wollte seine Stimme hören. Und das ist das, was Not tut und das ist das, was wichtig ist. Wir brauchen eine geistliche Mitte. Du und ich, wir brauchen ein geistliches Leben und eine geistliche Mitte, ihr Lieben. Hast du eine geistliche Mitte? Suchst du, hältst du die geistliche Mitte? Jesus Christus ist ein guter Hirte und er hat mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie kennen mich. Und die ganz große Chance für uns ist, dass wir eine geistliche Mitte suchen und haben. Hast du Jesus in deinem Haus, in dem Haus deines Lebens und hast du Gemeinschaft, wo du eine geistliche Mitte hast und erlebst? Maria hört aufmerksam zu und ist bei Jesus und pflegt die Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist das, was wir heute brauchen in unserer Zeit und in unserer Gemeinschaft. Übrigens, Gemeinschaft im biblischen Sinne, christliche Gemeinschaft heißt Christusgemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer hat das sehr schön beschrieben in einem Buch Gemeinsames Leben. Das ist ein Klassiker, ein Bestseller. Geistliche Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft mit Jesus selbst. Mit der Bibel, mit Gebet. Jesus spricht auch darüber, auch in dem Text hier, wenn wir das weiterlesen, im nächsten Kapitel spricht er über das Vaterunser, lehrt seine Jünger das Vaterunser. Jesus ist auf dem Heilsweg, er lehrt die Jünger, warum er gekommen ist. Er ist gekommen, um Vergebung der Sünden zu schaffen. Er ist gekommen, um sein Leben aus Liebe für dich und für mich zu geben, ans Kreuz zu geben. Außerhalb der Stadt zu sterben für unsere Sünden, damit jeder weiß, auch der Heimatloseste weiß, es gibt ein Zurück zu Gott und ich werde angenommen und ich kann zu Gott und ich kann zu Jesus kommen und ich kann innerlich gestärkt und geheilt werden. Deswegen ist Jesus gekommen und darum hat Maria hat sich damit beschäftigt, hat die Gemeinschaft mit Jesus gesucht und das ist das, was wir auch hier in der Gemeinde hier haben und anbieten und vermehrt anbieten. Christengemeinschaft ist Christusgemeinschaft. Und Dietrich Bonhoeffer ist eigentlich relativ radikal. Er sagt, wer irgendwas anderes sucht, kann nichts beitragen oder zerstört sogar die Gemeinschaft, die geistliche Gemeinschaft. Wir brauchen Menschen, die Jesus lieben. Und wir können so viel einbringen, wie wir Gemeinschaft mit Jesus haben, zum eigentlichen Gelingen der geistlichen, der inneren Gemeinschaft. Und je mehr wir innerlich wach sind, lebendig sind, mit Jesus verbunden sind, je näher wir bei ihm sind, desto näher sind wir auch beieinander. Wir brauchen diese Mitte. Wir brauchen jeder diesen einen guten Hirten. Die Verführung unserer Zeit und die Anfechtung und die Probleme unserer Zeit. Ihr lieben Leute, das mit Corona und das mit dem Krieg und so weiter, es wird nicht besser werden. Wir leben in großen Problemen und wir leben in großen Ängsten. Und die Bibel zeigt uns auch, spricht von der Endzeit. Und das läuft und entwickelt sich so manches. Aber es gibt eine Ruhe im Sturm, einen Halt. Es ist ein großer Kampf im Gangen um die Reiche dieser Welt. Es stehen neue Despoten auf, die ihre Reiche ausbreiten wollen. Die Bibel sagt, es gibt ein großes ein Reich, das Reich Gottes. Das ist das, was siegt und darin kann man leben. Das ist das Reich Jesu Christi. Das ist der Halt im Sturm. Und damit können wir uns beschäftigen. Und damit können wir Zeichen setzen des Friedens, der Versöhnung auch in unserer Gemeinde. Und da brauchen wir diese geistliche Gemeinschaft, die Christusgemeinschaft. Hast du Gemeinschaft mit Jesus? Lebst du die Gemeinschaft mit Jesus, indem du auf ihn hörst, indem du Stille praktizierst, indem du dich hinsetzt und auf ihn zu hören in der Bibel und indem du zu ihm betest und indem du lernst zu beten? Das ist das, wozu ich euch aufrufe, zu einem neuen Aufbruch zu Jesus hin und dass wir uns treffen und dass wir miteinander beten. Ich habe gestern Abend einen Besuch gemacht. Ich war sehr, sehr dankbar. Wir waren zu acht und wir haben eine Zeit gesprochen. Und ich war sehr froh, als wir dann mit einer Gebetsgemeinschaft noch abgeschlossen haben. Und jeder dieser Personen hat zu Jesus gebetet. Und man spürte, die kennen diesen guten Hirten. Das hat mich unwahrscheinlich erfreut. Und dazu können wir beitragen, indem wir mit Jesus leben, zur geistlichen Gemeinschaft. Christengemeinschaft, sagt die Bibel, ist Christusgemeinschaft. Wir haben gemeinsam Anteil an Jesus, an seiner Vergebung, an seinem ewigen Leben, an seiner Hoffnung. Das ist christliche Gemeinschaft. Und wir können einander vergeben von ganzem Herzen. Wir können uns versöhnen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Zur allerhöchste Zeit, dass wir Gemeinschaft leben und dass wir das, was blockiert, Hindernisse, auch durch unseren Charakter, wo wir uns verletzt haben, dass wir wirklich von Jesus her denken. Martha heißt Gebieterin, Herrin. Die hat die Ansagen gemacht. Das ist manchmal schwierig, wenn es gewisse Leute gibt, die immer die Ansagen machen, immer an den anderen ran sind. Mit denen ist man eigentlich nicht so gerne zusammen. Aber es hat sich auch manches geändert und Jesus hat sie geprägt. Maria wurde auch geprägt. Ich habe hier die eine Frage gestellt. Was hat eigentlich Maria gesagt? Findet ihr da was im Text? Nee, nichts hat die gesagt. Das war auch was, das war sehr viel. Sie war einfach still. Sie hat es einfach getragen und ertragen. Und später lesen wir auch, dass sie nicht wo weiß, was gesagt hat. Sie hat das Wertvollste, was sie hatte, in Liebe Jesus gegeben. Sie hat ihn gesalbt mit dem Öl, das war so wertvoll wie der Jahresgehalt eines Arbeiters. Und hat Jesus gesalbt und hat ihre ganze Liebe ihm gegeben. Und Jesus hat das auch gut geheißen und andere haben gesagt, ah, die spinnt ja, so eine Verschwendung, auch der Judas, der Kassierer hat sich beschwert und einige andere. Und Jesus hat gesagt, sie hat etwas Gutes getan, in der Liebe, in der Beziehung zu mir. Darum geht es, dass wir, und deswegen sind wir auch hier als Gemeinde, wir können unsere Beziehung zu Jesus stärken, wir können zu Jesus kommen, wir können uns erneuern lassen, wir können uns versöhnen lassen miteinander bei Jesus und so eine wirkliche Gemeinschaft leben. Es gibt viele Einanderstellen in der Bibel, die sagen, vergebt einander, ertragt einander, habt einander lieb, anhaltend von Herzen. Hast du deine Geschwister lieb? Hab ich meine Geschwister lieb? Hier haben wir wirklich einander lieb um Jesu Willen. Manchmal sagen die Leute, ja, haben eine gute Gemeinschaft, wir kommen gut miteinander aus. Und dann sage ich, was macht er denn? Eigentlich nichts. Bei der Gemeinschaft, bei der christlichen Gemeinschaft ist entscheidend, was wir füreinander haben. Nicht nur, dass wir nichts gegeneinander haben. Die entscheidende Frage ist, was haben wir füreinander um Jesu Willen? Dass wir einander anhaltend lieb haben können, dass wir einander tragen und ertragen können. Auch die mehr die Ansager sind und die mehr auf Besinnung gehen, die können sich ungeheuer gut ergänzen. Maria und Martha können sich gut ergänzen, haben sich auch immer unter der Regie und je mehr sie von Jesus lernen, immer besser ergänzt in ihrer Art miteinander und auch im Dienst für andere Menschen. Das kann man ja aus diesen Texten der Bibel auch sehen. Und so möchte ich uns ermutigen. Heute Morgen geistliche Zellen zu bilden. Ich möchte uns ermutigen, Christusgemeinschaft zu leben und auszustrahlen und uns zu öffnen für andere, um diese Christusgemeinschaft zu leben und alles dafür zu tun, auch in der Versöhnungsbereitschaft mit anderen, um Jesu Willen zu vergeben, alles ganz und immer wieder, um so Gemeinschaft zu leben, um Erweckung zu erfahren hier in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, da wo wir herkommen und auch hier in Haiger. Und auch wir wollen das tun, weiter und vermehrt Jesus erleben in einer tiefen inneren Verbundenheit und Gemeinschaft. Lasst euch dazu ermutigen. Das Wichtigste ist, Jesus zu lieben und seine Liebe auszustrahlen an andere. Die Geschwister und dann an die, die ihn noch nicht kennen. Amen.